Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns den Predigttext aus dem Neuen Testament, aus dem Hebräerbrief im 4. Kapitel. Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Lasst uns miteinander beten. Herr, unser Gott, wir danken dir für dieses Wort an diesem Morgen. Wir danken dir für dieses ermutigende, aufrichtende Wort und bitten dich, gib, dass es unser Herz trifft, uns berührt, uns aufrichtet und Mut gibt, in unserem Alltag dich zu bekennen. Amen. Himmel, Erde und schließlich wieder zurück. Von Jesu Menschwerdung über seine Versuchung in der Wüste, wie wir es gerade gehört haben, bis hin zu seiner Rückkehr in das, was wir Himmel nennen, Himmel, Erde und wieder zurück. Jesus durchschreitet diese Welt. Jesus durchschreitet Himmel. Bewegt sich zwischen diesen beiden Sphären, da treffen sich Himmel und Erde in ihm. Die Brüche des Lebens und die Herrlichkeit Gottes, beides kommt zueinander. Im Evangelium hörten wir vorhin, wie er die Wüste durchschritten hatte, 40 Tage der Versuchung des Teufels ausgesetzt war. Und unser Predigttext lässt ihn nun als Hohepriester, als Hohenpriester durch den Himmel schreiten. Eine schöne Vorstellung. Vielleicht auch eine ganz rätselhafte Vorstellung, wo sich mancher dann fragt, ja, was hat das denn jetzt mit mir zu tun? Diese Vorstellung, dass da irgendwer durch irgendwo irgendwelche Regionen des Himmels schreitet. Wie soll man sich das vorstellen? Nun, der Hebräerbrief, aus dem der Predigttext ist, der spielt mit dem Motiv des Hohenpriesters. Jesus ist hoher Priester. Priester, hoher Priester. Wessen? Unser hoher Priester. Was ist denn ein Hohepriester? Was macht der so? Das ist das Erste, was man sich vor Augen führen soll und muss, damit man diesen Text und die eigentliche Aussage dahinter verstehen möchte. Was macht ein Hohepriester? Was ist das für einer? Nun, ein Hohepriester diente im Tempel in Jerusalem. Den gibt es heute nicht mehr, es steht nur noch die Klagemauer. Jedes Jahr neu wurde ausgelost, wer dieses Amt übernehmen durfte. Der Hohepriester war zur Zeit Jesu als Vorsitzender des jüdischen Rates auch politisch relevant. Die Römer hatten das Land besetzt, aber er hat innenpolitisch die Gewalt inne gehabt, hatte Übersicht über die Verwaltung und Rechtsprechung. Und andersherum vertrat er das jüdische Volk vor den Besatzern, gegenüber den Besatzern, gegenüber den Römern damals. Ein dritter Punkt: Stellvertretend für das Volk brachte er Opfer dar an den großen Festen. Einmal im Jahr durfte nur er in das Allerheiligste des Tempels hinein, durfte unmittelbar in die scheinbare Gegenwart, dort, wo man Gott am nächsten sich wähnte, dort durfte er hin, nur er. Dort bat er für das Volk, dort opferte er für das Volk, dort war er der Gottheit am nächsten. Nur er durfte dorthin am Versöhnungstag in das Allerheiligste des Tempels. Er betete für das Volk, trat für das jüdische Volk ein. Und das Amt war keinesfalls begehrenswert zu allen Zeiten. Es war zwar ein Repräsentationsamt, aber es war auch gefährlich, wie wir das in manchen Geschichten des Alten Testamentes hören. Es wurden hohe Maßstäbe an hohe Priester gesetzt. Nun, wenn der Hebräerbrief jetzt von Jesus als den Hohepriester schreibt, dann meint er genau das. Jesus tritt vor dem Vater für dich und mich ein. Jesus tritt immer in einem immerwährenden Gebet vor dem Vater für dich und mich ein. Steht vor ihm, Christus hält Fürbitte für uns, für diese Welt. Und wir können uns mit diesem Gebet verbinden, können uns mit seinen Worten vereinen. Ich denke, dass damit auch das gemeint ist, wenn wir am Ende unserer Gebete sagen, in Jesu Namen, Amen. Ein immerwährendes Gebet mit den hohepriesterlichen Fürbitten, mit der Anbetung. Und indem wir uns im Glauben an Jesus binden, indem wir uns im Glauben an Jesus halten, ihm nachgehen, uns in seine Worte mit hineinstellen, so beten wir in rechter Weise den Vater an. Wenn wir uns in sein Gebet nehmen, das Vaterunser nehmen, wenn wir wissen, wir sind in einer Gebetsgemeinschaft mit diesem Christus, der immerwährend schon für mich und für meine Versuchungen, Herausforderungen, Nöte, all das betet, dann schließe ich mich seinem Gebeten an. Dann gebe ich Gott in rechter Weise die Ehre. Finde die richtigen Worte, auch wenn meine Worte gerade verstummen. Seine Worte werden mein Lobpreis. Seine Bitten werden meine Bitten und meine werden seine. Wir dürfen da eintreten in dieses Geheimnis der Trinität, was wir in diesem Jahr auch mit dem Jubiläum von Nicäa, dem Glaubensbekenntnis von Nicäa auch feiern, in dieses Geheimnis der Trinität Gottes, die mit sich selbst, Vater, Sohn und Geist, in einem immerwährenden Austausch ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Ein immerwährender Austausch in Gott. In Gott spricht es, da bewegt es sich, da ist nichts kalt, da empfindet etwas, da wird miteinander geredet und kommuniziert. Christus, immerwährend vor dem Vater, klingt dich mit ein in dieses Gebet. Reden, kommunizieren, miteinander sprechen. Das sind die Grundeigenschaften Gottes. Das dürfen wir uns auch gern in unserer Wortkargheit, in unseren wenigen Worten, die uns zur Verfügung stehen, aneignen, reden, kommunizieren, miteinander sprechen. Darauf liegt göttliche Weisheit. Wie schön wäre das, wenn wir das für unseren Alltag mitnehmen könnten, in unsere Beziehungen hinein, in unsere Gemeinde hinein, in unsere Politik und in die Welt hinein. Reden, kommunizieren, miteinander sprechen. Und Gott war und ist das Wort. Opfer von Gewalt, Betroffene von Leid, Sorgen, Belastete, Angstgeplagte, sie alle haben das erfahren, was für befreiende Kräfte es hat, wenn ein Wort gesprochen wird. Wenn ich dazu komme, mein Leid und meine Sorgen, das, was mir angetan wurde, meine Verletzungen, meine Nöte und Befürchtungen in Worte zu fassen. Und wie schwer das ist, ein passendes Wort manchmal dafür zu finden. Wie sehr ich da blockiert sein kann. Wie ich um den heißen Brei herumrede und manchmal viel zu viele Worte gebrauche und meine Klarheit auch verliere oder nie gefunden habe. Wie befreiend es auch sein kann, wenn ich mich einem anderen Menschen anvertrauen kann, mit meinem Opfersein, aber auch mit meinem Tätersein. Wie dann sich Anspannungen des Körpers und Verkrümmungen der Seele lösen können. Wie heilsam das Wort ist. Wie befreiend es ist, auszusprechen, wo ich Opfer bin und wo ich Täter bin. Haben Sie da ein Negativbeispiel aus dem Alten Testament noch im Ohr? Da gibt es ja die Geschichte mit dem Baum und dem Schlangenviech und den beiden Menschen. Und dann wird da wunderbar Kommunikation ad absurdum geführt, Verantwortung von sich geschoben. Gott fragt, wer hat dir denn gesagt, dass du nackt bist? Woher kommt das? Wer hat dir denn gesagt, dass du nackt bist? Das heißt, da war wieder ein Wort, was dazu führte, dass eine Handlung in Gang gesetzt wurde, die den Menschen ins Verderben geführt hat. Und der Mann sagt, ich bin nicht dran schuld. Die Frau, die hat mir vom Apfel gegeben. Und übrigens, die Frau, die du mir gegeben hast. Und die Frau sagt, ich bin nicht dran schuld. Die Schlange, die hat, na, und das Viech kann da nichts mehr sagen. Da hat man wieder die Kraft von Worten, wie man sich auch rausreden kann, wie man auch Verantwortung von sich schieben kann. Wie man Versuchungen, denen man erlegen ist, letzten Endes sich selber nicht eingesteht, darüber hinaus auch anderen die Schuld gibt. Die Trinität, das Wesen Gottes ist, dass es Wort ist. Dass es mit sich im Austausch ist, im ehrlichen, im klaren Austausch ist. Klinken wir uns in dieses mit hinein, mit Jesu Worten. Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Ich versuche diesen 15. Vers einmal positiv zu formulieren, ohne nicht also. Denn wir haben einen hohen Priester, der mitleidet mit unserer Schwachheit, weil er in allem versucht wurde und dennoch in Gemeinschaft mit Gott blieb. Ich lese es noch einmal. Denn wir haben einen hohen Priester, der mitleidet mit unserer Schwachheit, weil er in allem versucht wurde und dennoch in Gemeinschaft mit Gott blieb. Denn wir haben, mit diesen kurzen Worten beschreibt der Hebräerbrief das Stellvertreteramt Jesu. Wir haben diesen hohen Priester. Stellvertretend vertritt er uns vor Gott, vor dem Vater selbst. Und wie ist dieser hohe Priester? Nun, er leidet mit. Das ist schwer, diese Aussage. Ein Mensch kann schwer für einen anderen Menschen mitleiden. Wir können mitfühlen, aber manche Opfer in ihrem Leid fühlen sich veralbert, wenn man sagt, ich habe Mitleid mit dir. Nein, du kannst mein Leiden kaum nachempfinden. Aber dieser Christus, dieser Jesus sagt von sich, ich leide mit. Ich leide mit. Er leidet auch an deiner Schwäche, ebenso wie du. Er kann deine Angst und deine Wut nachvollziehen. Er kann deine Ohnmacht begreifen. Deine Not lässt ihn nicht kalt, rührt ihn an. Er ist mitfühlend, ja. In der Passionszeit sagen wir es so, er ist mitleidend mit dir. Er leidet mit dir an dieser Welt, an den zerbrochenen Beziehungen vielleicht, an den Menschen, die du viel zu zeitig hergeben musstest, die verstorben sind, an den Dingen, die auf dich tagtäglich einprasseln, an den Sorgen, die du dir machst in dieser Welt, vor dem großen Ganzen und dem kleinen Chaos vor deiner Tür. Und ja, er leidet auch an dir. Er leidet auch an deinen Fehlschlägen, Fehltritten, da, wo du wieder über die Stränge geschlagen hast, da, wo du wieder nicht identisch mit dir selber warst und mit dem, was du dir vorgenommen hattest. Ja, er leidet auch an dir und an mir. Denn du bist sympathisch. Sympathisch. So, dass sein Mitleid dir gebührt. Du bist diesem hohen Priester sympathisch. Du bist des Mitgefühls wert. Er kennt deine Risse und deine Narben, deine dunklen Flecke und deine Brüche im Leben. Er lebt mit dir in dieser Welt, in der gerade so viel auch zu Bruch geht. Greift das alles auf, was auf Erden in Sünde ist und in Gewalt ist, und bringt es ins Gebet vor den Vater selbst. Gott bewegt sich und bewegt diese Welt und dein Leben in seinem Herzen. Vielleicht reicht das erst einmal zu Beginn der Passionszeit, dass da ein Gott ist, der mitfühlt, der empathisch ist und der sich an die Seite der Leidenden stellt, der leidenden Welt weil sie ihm sympathisch ist. Darum, so endet unsere Perikope, darum, weil wir einen mitfühlenden Gott haben, darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Barmherzigkeit empfangen, Gnade finden und Hilfe zur rechten Zeit. Denn barmherzig ist gnädig, ist hilfreich. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen, unsere Herzen, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.